Das ist der Polit-Tag, der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden von der SP Kanton Zürich vorstellen. Heute mit der Priska Seilengraf. Herzlich willkommen zum Polit-Tag. Mein Name ist Raphael Mörgli und heute bei mir ist Priska Seilengraf. Priska, herzlich willkommen.
Ja, danke schön, dass ich da sein darf.
Ja. Ja, sicher schon. Du bist seit 2015 SP-Nationalrätin. Zusätzlich bist du noch Stadträtin zu Kloten, zuständig für Sicherheit und Co-Präsidentin von der SP Kanton Zürich. Von Haus aus bist du Lehrerin und Ballettpädagogin. Jetzt Priska, wir kennen uns zwar schon ein bisschen, du bist meine Co-Präsidentin, wir sind zusammen in der Geschäftsleitung, aber trotzdem die Frage Priska, wer bist du und warum kandidierst du wieder für den Nationalrat?
Ja, das ist jetzt gerade gar nicht so einfach, wer ich bin. Also, ja, ich bin immer schon sehr ein politischer Mensch gewesen, das kann ich glaube sagen. Also schon in der, also als Jugendliche, das hat sich mein ganzes Leben durchgezogen. Es hat aber immer auch wieder andere Schwerpunkte gegeben im Leben, nicht nur Politik, aber Politik ist sozusagen der rote Faden in meinem Leben. Ich bin jemand, der sich engagieren will, ich will mich für die Gemeinschaft einsetzen. Ich bin immer noch, nach all diesen Jahren, immer noch beseelt davon, etwas können zu verändern, mitzugestalten. Und das ist wirklich Motivation für jeden Tag von der politischen Arbeit.
Jetzt haben wir es ja schon gesagt, du bist im Nationalrat Mitglied von der Sicherheitspolitischen Kommission und im Stadtrat Kloten auch zuständig für Sicherheit. Ja. Jetzt, wenn man an die SP denkt, oder ist nicht eines der ersten Themen, das einem einfällt, die Sicherheit. Aber warum meinst du, ist das so?
Ja, also es ist wirklich so. Also Sicherheit, sage ich auch, Sicherheit hat mich gefunden, ich habe sie nicht gesucht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich einfach so ergeben. Und ich habe dann im Laufe dieser Jahre gemerkt, dass das ein total spannendes Thema ist, dass Sicherheit sehr relevant ist. Also ohne Sicherheit geht nichts. Wenn man sie einfach hat, Sicherheit, dann nimmt man sie als selbstverständlich und merkt gar nicht, wie wichtig sie ist und dass sie eigentlich Grundvoraussetzung ist für ein angenehmes, normales Leben, das man führen kann.
Und wieso hast du das Gefühl, wird die Sicherheit nicht mit der SP verbunden?
Ja, das, ich glaube, das hängt davon ab, dass natürlich unter dem Sicherheitsbegriff natürlich auch die Polizei läuft und in der Vergangenheit hat man auch mal auch einen Zwist zwischen der SP und der Polizei oder gewissen Polizeieinsätzen, muss ich sagen. Aber das ist auch so ähnlich in der Vergangenheit. Ich glaube, die Scheuklappen, die hat man abgenommen. Auch die Polizeiarbeit hat sich sehr verändert und natürlich auf nationaler Ebene ist Sicherheit natürlich sehr stark mit der Armee gekoppelt, oder? Und das ist halt so, das Verhältnis ist nicht ungetrübt, oder, von der SP zu der Armee.
Du schreibst auf deiner Webseite, die Welt sei unsicherer geworden. Wo siehst du das konkret?
Ja, also ich meine, wenn wir jetzt nur schon die Lage in Europa anschauen, also wenn wir Russland beobachten, Russland, wo sehr aggressiv vorgeht, wo Krim annektiert hat, wo wahrscheinlich wieder davon träumt, der Putin, dass er wieder ein russisches Reich in der Größe der Sowjetunion wird haben. Was er genau will, man weiss das ja auch nicht genau, dass das verunsichert, das beunruhigt, dann aber auch die geopolitische Lage. Wir haben sehr grosse Konflikte. Wir haben den Syrien-Konflikt, wir haben den Jemen-Konflikt, der immer in Vergessenheit geraten, aber die schlimmste humanitäre Katastrophe im Moment ist. Wir haben in den USA einen Präsidenten, der sehr unberechenbar ist, der auch nicht gerade für Sicherheit sorgt, auch wenn er jetzt auf Nordkorea ist und genau, dort denkwürdig die Grenzen überschritten hat. Durch das, dass die beiden Pöle weggefallen sind, im Kalten Krieg war ja alles klar gewesen. Ost-West, die Guten, die Bösen, wie auch immer, wie man es dann von welcher Seite man es angeschaut hat. Aber das hat eine gewisse Starrheit und Stabilität gegeben. Und das ist heute schon nicht mehr so einfach. Das gibt einfach eine gewisse Volatilität. Das ist so.
Und wie begegnen wir als Linke dieser Volatilität? Wie können wir auch als Schweiz irgendwie dort Einfluss nehmen? Das ist ja noch schwierig, oder? Wir als nicht so einbundiges, neutrales, manche sagen, ein kleines Land.
Ja, du sagst es aber, genau, das heißt, entscheidende Stichwort neutral. Ich glaube, wir als Schweiz haben da sehr eine grosse Aufgabe und obwohl wir sehr klein sind, können wir uns sehr wohl da einbringen. Ich denke da natürlich an eine aktive Außenpolitik und eine aktive Friedenspolitik. Wir sind auch laut Verfassung, also der Sicherheitsauftrag ist übrigens nicht nur Armee und Verteidigung, sondern der Sicherheitsauftrag beinhaltet auch Friedensförderung. Und da können wir, finde ich, noch viel mehr leisten und das kann wirklich unser Dienst an der globalen Gesellschaft sein. Wir werden ernst genommen, wir haben eine Glaubwürdigkeit, wenn es darum geht, zwischen zwei Partien zu mitteln. Wir sind erfahren in dem als humanitäre Akteurin. Und ich finde, wir können da noch weiter wahrgenommen werden. Und das ist wirklich unsere Aufgabe, die wir haben in dieser Welt.
Jetzt im Moment machen wir uns ja nicht einen wahnsinnig guten Namen in dieser Friedenspolitik mit der ganzen Kriegsmaterialexportgeschichte. Du bist Mitinitiantin von der Korrekturinitiative. Die ist jetzt ja gerade eingereicht worden. Was genau will die und warum ist sie so wichtig?
Ja, sie ist so wichtig, weil sie nicht eine Extremforderung hat und darum auch breit abgestützt ist, also weit in den bürgerlichen Kreis, sondern weil sie einfach will, eigentlich, dass das, was schon ist, kann bleiben. Wir haben nämlich ein sehr gutes Kriegsmaterialgesetz und eine sehr gute Kriegsmaterialverordnung. Die wären eigentlich sehr strikt. Und jetzt ist es leider so, dass der Bundesrat immer versucht, die ein bisschen aufzuweichen, wie halt dann die Rüstungsindustrie jämmert. Und dem muss man einen Riegel schieben. Und wo er jetzt der Bundesrat versucht hat, dass man jetzt eben die Kriegsmaterialverordnung so kann aufweichen oder so kann deuten, dass man auch Kriegsmaterial kann in Länder importieren, wo in einem bewaffneten internen Konflikt verwickelt sind, da ist eine rote Linie überschritten worden. Das geht nicht, weil da geht es genau wieder um die Glaubwürdigkeit und die Reputation von der Schweiz. Wir können nicht mit der einen Hand uns so ein bisschen aufspielen, eben als humanitäre Akteurin, gute Dienststufe für den Frieden sein und mit der anderen Hand aber dann Waffen liefern, die die Konflikte noch weiter anschüren und sicher nicht befriedet.
Und die Sache, die packt die Initiative an, also sie ist eigentlich nur auf das ausgelegt?
Genau, also sie will, dass das nicht möglich ist, dass einfach nicht weitere Aufweichungen möglich sind und falls man das wieder plant, noch eine weitere Veränderung von der Kriegsmaterialverordnung, dass das zwingend vom Parlament muss und nachher natürlich die letzte Konsequenz kann das Referendum ergriffen werden und das Volk darüber kann abstimmen. Ich bin ganz sicher, das Volk denkt da ganz anders.
Jetzt haben wir ja eine neue Verteidigungsministerin seit Anfang Jahr, Diola Amherd von der CVP. Sie hat jetzt so als erste grosse Entscheidung eigentlich so den Entscheid von der Beschaffung von neuem Kriegsmaterial für die Schweizer Armee, also das sind die Bodenluftraketen, aber auch die neuen Kampfjets auseinandergenommen. Meinst du, das war eine gute Entscheidung gewesen?
Das ist wahrscheinlich die einzige Entscheidung, die man machen konnte, wenn man dem Paket überhaupt eine Chance geben wollte. Also, oder so gesagt, das Paket wäre gescheitert. Es hat sich gleich abzeichnet, dass eigentlich niemand mehr das so gestützt hat, dass man Bodenluft und Kampfjets zusammen betrachtet. Die SP hat es immer eigentlich sinnvoll gefunden, weil die Luftverteidigung ist ein Gesamtsystem, ist eine Gesamtaufgabe und dann macht es durchaus Sinn, dass man eben die bodengestützte Luftverteidigung auch mit einbezieht ins Konzept, abgesehen davon, wie wir finden, das muss der Haupthast sein und gar nicht irgendwelche teuren Hochleistungsjets, die es eigentlich gar nicht braucht für die Aufgabe, die es vorwiegend haben. Aber das war jetzt halt ein pragmatischer Entscheid, ein geschickter Entscheid, so wird es mehrheitsfähig sein im Parlament. Das ist schon abzusehen, ja.
Aber Kampfjets werden auch wieder vor das Volk kommen?
Ja, das hat sie gesagt. Sie hat gesagt, Kampfjets kommen vor das Volk, allerdings nur die Höhe von dem ganzen Paket, von dem Planungsbeschluss. Und das wären die 6 Milliarden. Wir haben keine Ahnung, was für Kampfjets dort drin sind. Wir haben keine Ahnung, was die können müssen oder was die vielleicht können, was sie gar nicht müssten können. Eher so. Also man kauft das Katz in den Sack. Und ich bin dagegen, dass man nur über die Kampfjets, also quasi im Grundsatz entscheidet, fällt Kampfjet ja oder nein. Wir sollten wissen, das Volk muss wissen, welche Art von Flüger, um das es sich dann handelt.
Hast du noch irgendwelche Pläne jetzt in der Sicherheitskommission, sicherheitspolitischen Kommission, wo du in der nächsten Legislatur willst angehen? Siehst du irgendwelche Themen, wo man noch ansprechen muss und wo du noch ansprechen
willst? Also etwas, was mir wirklich ein riesiges Anliegen ist, ist eben das dritte Bein, wo unsere Sicherheits- und Friedenspolitik darauf beruht, nämlich auf der Friedensförderung. Ich finde, wir machen da viel zu wenig. Die Schweiz hat nicht sehr viel, also jetzt gehe ich von der militärischen Friedensförderung aus, nicht von der zivilen. Macht nicht sehr viel in der militärischen Friedensförderung. Es ist vorwiegend im Kosovo. Und dann noch ein bisschen in Bosnien, dann hat es in Mali noch ein paar wenige und dann noch ein paar andere Länder in Afrika. Aber man macht da wirklich nicht viel. Ich finde es ganz wichtig, dass man dort aktiver wird, dass man sich stärker einbringt. Und ich denke, ich werde sicher etwas versuchen in diesem Bereich, auch vorstossmässig. Und das ist natürlich klar, Kampfjets werden das Thema sein, Anfang der nächsten Legislatur.
Aber das heisst eigentlich auch, du wärst für einen vermehrten Einsatz von bewaffneten Truppen zur Friedenssicherung im Ausland?
Nein, ich finde die zivile Sektor natürlich wichtiger. Ja. Also, das ist ganz klar. Ja. Aber wenn du jetzt fragst von der Sicherheitspolitischen Kommission, ja, dann können wir natürlich nicht über die militärische Friedensförderung entscheiden. Ja. Nein, ich finde, der zivile Sektor muss natürlich noch mehr ausgebaut werden. Und es ist immer genau dort, wo eben gespart wird im Parlament. Weil es nicht gebundene Ausgaben sind, nämlich bei der Entwicklungszusammenarbeit und bei der Friedensförderung. Und das darf natürlich auf keinen Fall so sein.
Gut, jetzt möchten wir die Themen noch ein bisschen aufmachen. Wir möchten noch ein bisschen persönlicher werden. Und ich habe da ein paar Sätze mitgenommen, die du, Priska, gerne vervollständigen
könntest. Das ist immer
schwierig. Genau. Etwas, was man erfinden müsste, ist...
Ach, man ist dran, aber das müsste schneller kommen. CO2 aus der Atmosphäre rausbringen, einfangen, vernichten.
Das wichtigste politische Thema von unserer Zeit ist...
Der Klimawandel.
Bundesbern kann von Kloten lernen.
Also wir versuchen in Kloten wirklich die Bevölkerung sehr fest einbeziehen. Wir bemühen uns wirklich um partizipative Prozesse und ich glaube, da könnte man auch noch etwas mehr machen in Bern.
Wenn ich einen Entscheid könnte undemokratisch durchwachsen, dann wäre das?
Ich komme wahnsinnig viel in den Sinn. Es geht davon, dass wir einen Atomwaffensperrvertrag unterzeichnen, bis aktiv sein, eben in der Friedensförderung, bis aber auch mehr Geld für den ÖV, mehr Gleichstellung endlich, realisiert ist und so weiter und so fort.
Also es
ist ganz schwierig, sich zu entscheiden. Ja.
Jetzt, du bist 1998 gewählte Parlamentarierin geworden und bist seitdem immer in verschiedenen Parlamenten aktiv auf verschiedenen Stufen, dann aber auch natürlich in der Exekutive zu Kloten. Wie hat das angefangen? Wie bist du in die Politik gegangen und warum bist du der SP beitreten?
Ja, ich bin so politisiert, wie man es so schön sagt, bin ich geworden als Teenager durch die Nichtwahl von der Lilian Uchtenhagen. Das hat mich schaurig aufgeregt und ich weiss, meine Mutter auch. Sie hat eben von diesen alten
Bundesratskandidatin, genau, die nicht gewählt
richtig, von uns, von der SP, genau, die nicht gewählt worden ist. Die wäre super qualifiziert gewesen, die Frau. Aber man hat die Frau halt nicht wollen. Und das hat mich wirklich gefunden, so fertig jetzt, wir Frauen müssen uns einfach kämpfen. Oder? Und das hat mich dann sehr politisiert. Und ich habe schon ein politisches Elternhaus immer gehabt. Also, mein Vater war selber Stadtrat, meine Mutter hatte selber kein politisches Amt, war aber sehr interessiert gewesen, immer sehr. Also, ist auch die best informierte die Person gewesen. Und man hat immer über Politik geredet und über das Weltgeschehen oder auch das Lokalen und so weiter. Das ist für mich klar, dass ich eigentlich immer politisch tätig werden wollte. Und als junge Frau, also als Teenager war mir die SP ehrlich gesagt ein bisschen zu altbacken gewesen. Die hat mich nicht wahnsinnig angezogen. Und die USA sind dort nicht, die hat es gegeben, aber die sind nicht sehr aktiv gewesen. Und dann wollte ich eigentlich den Poch beitreten.
Ja.
Und die haben sich ja dann die aufgelöst. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie sich dann gerade in dieser Zeit aufgelöst. Und dann habe ich lange nicht so gewusst, was ich machen soll. Und dann bin ich dann anfangs 20 dann gefunden, mal die SP, ich glaube. Das ist eine gute Partei, die kann man sich auch entwickeln. Sie ist sehr breit abgestützt, sie ist vielfältig aufgestellt. Ich glaube, das ist es. Und ich habe den Entscheid noch keine Sekunde bereut.
Dann machen wir jetzt noch ein bisschen schneller vorwärts. Ich habe noch Ja-Nein-Fragen mitgebracht. Es ist schon immer wichtig, dass man sich klar und
deutlich... Darf man auch Jein sagen? Nein.
Wir dürfen nicht Jein sagen. Wir dürfen nur Ja oder Nein sagen. Das ist natürlich schwierig als Politikerin, ja, aber klare das Antworten wollen die auch die Wählerinnen und Wähler.
Genau, gut.
Und wir fangen schon mit einer schwierigen Frage an. Sollte die Schweiz der EU beitreten?
Ja.
Willst du einen Impfzwang?
Ja.
Sollen wir 5G-Technologie ausbauen?
Nein.
Muss die Armee abgeschafft werden?
Das ist ja so schwierig. Nein, aber es braucht eine andere Armee.
Okay, das lassen wir jetzt gerade knapp durchgehen. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus?
Nein.
Sollen wir E-Voting stoppen?
Ja.
Sollen wir religiöse Dispensen in Schulen erlauben?
Ja.
Sollen wir Burkas verbieten?
Nein.
Sollen wir alle Drogen legalisieren?
Alle?
Alle?
Nein.
Gut. Das wären all meine Ja-Nein-Fragen gewesen.
Keine Angst. Gott sei Dank.
Du hast das für mich sagen. Genau. Du bist ja in der Exekutive zu Kloten und für jemanden, der das noch nicht so kennt. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen einem Parlament oder zwischen einem Stadtrat? Oder weil Wir sehen ja da nicht so rein, was ist jetzt der Unterschied, der dich am meisten überrascht hat, zum Beispiel?
Also überrascht in dem Sinn nicht, aber es ist einfach etwas, was ich wirklich immer wieder erlebe an unseren Stadtratssitzungen. Wir müssen am Ende des Tages müssen wir einfach eine Lösung haben. Wir müssen uns entscheiden für etwas, oder? Und wir steigen zwar dann schon von verschiedenen Positionen ein. Also, das Parteifändchen spürt man bei gewissen Themen. Bei ganz vielen aber nicht. Das muss ich auch sagen. Gewisse Sachen sind einfach so klar, einfach auf der sachlichen Ebene. Aber dort, wo man es dann spürt, dann versucht man schon ein bisschen zu kämpfen. Aber am Schluss sind alle bestrebt, dass eine Lösung da ist, dass man halt den berühmten Kompromiss findet. Und das ist schon anders. Abgesehen davon, man hat auch wirklich Verantwortung. Also im Parlament, das geniesse ich denke dafür manchmal im Parlament, da kann man wirklich so die reine Lehre erzählen. Da darf man auch ideologisch sein, das mache ich halt auch gerne. Komischerweise sind nur immer den Linken vorgeworfen, sie sagen ideologisch. Die Bürgerlichen sind noch viel ideologischer wie mir. Aber in einer Exekutive halt, dann muss man wirklich Entscheidungen fällen. Und wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, das passiert, dann muss man auch herstehen und halt den Kopf herheben. Das ist anders als in einem Parlament.
Ja gut, Priska, das wäre es eigentlich schon gewesen.
Ja, das war gar nicht schlimm gewesen.
Sehr gut, das freut mich. Vielen Dank, bist du da gewesen.
Sehr gerne.
Und ich wünsche dir natürlich alles Gute.
Ja.
Viel Erfolg am 20. Oktober.
Das hoffe ich für die ganze SP natürlich.
Das hoffe ich auch. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über Priska Sellengraf oder Sie wollen im Wahlkampf unterstützen, dann können Sie auf Ihre Webseite gehen, www.priskaseilengraf.ch. Alles aneinander. Das war es vom Polittag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch und meinen nächsten Gast.